Willkommen bei Batez Calling, dem Podcast für die Mitarbeiter-Community der Lufthansa Group und für alle, die gerne Impulse querbeet durch das Leben bekommen, mit Schwerpunkten auf New Work, Leadership, Selbstentwicklung und Innovationen. Dazu laden wir Gäste ein, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit uns teilen, aus ihrem Job berichten, ihrer persönlichen Entwicklung oder einfach von ganz besonderen Momenten erzählen. Wir lieben die Vielfalt unserer Gesprächspartner. Wir lernen ständig dazu und gehen immer mit einem kleinen Gedankensprung aus einer Podcast-Folge heraus. Und wenn es euch genauso geht, dann macht uns das super glücklich. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. So, heute Abend in the house Alexander Schlaubitz. Hallo Alex, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist.
Hallo Uta, hallo Dörte, schön euch zu sehen.
Ich freue mich auch. Eine tolle Runde.
We will see. Ja, Alex, wie immer wollen wir unsere Gäste am Anfang gerne vorstellen, damit man erstmal versteht, wen wir hier in der Leitung haben. Ich mache es relativ kurz. Du kommst aus der klassischen Werbung. Du warst bei DMB und B. Du musst dir gleich nochmal erklären, was das ist und war. Bei Leo Burnett, bei Love. Dann bist du tatsächlich auf die Kundenseite gewechselt, sehr spannend. Du warst bei Intel, bei Facebook und natürlich bei uns, bei Lufthansa, verantwortlich für das Marketing. Und hier warst du vor allen Dingen für das Redesign unserer ikonischen Marke verantwortlich. Eine große, aufregende Zeit. Und dann bist du zurückgewechselt ins Agenturleben, warst bei DDB und bist nun seit 2022 Managing Director Deutschland bei der Nax Group. Und über deine heutige Arbeit wollen wir heute vor allen Dingen sprechen und konkret über die Kommerzialisierung von ESG-Themen, also Environment, Nachhaltigkeit, Social, Soziales und Governance, also rechtliche und faktische Ordnungsrahmen eines Unternehmens. Also quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, Alex, ESG als neues Wirtschaftsfeld.
Ne? Genau.
Ich sag's nochmal in der Nutshell. Kommerzialisierung bedeutet also in diesem Kontext, durch Umdenken, neue Partnerschaften und smarte Finanzierungen Nachhaltigkeit zu erzeugen und dabei einen finanziellen Mehrwert für alle Mitwirkenden zu schaffen. Das klingt ja erstmal zu schön, damit es wahr ist, ne? Also finde ich, wenn es denn wirklich so ist. Also das wollen wir so ergründen. Ich würde ganz gerne damit anfangen, dass wir verstehen, warum sich die Nax Group überhaupt gegründet hat, also was euer Reason Why war, was die Antriebskraft dahinter war.
Ja, das hat so eine Vorgeschichte. Unser Gründer und CEO Jeff Schumacher war auch der Gründer und CEO von BCG Digital Ventures. Und BCG Digital Ventures war so vor 14 Jahren circa angetreten, um großen Konzernen dabei zu helfen, nicht nur Opfer der digitalen Revolution zu werden, sondern auch selber daran teilnehmen zu können. Und zwar indem man gemeinsame Gründungen geschaffen hat, die dann in der Lage waren, quasi aus den Daten und aus den Assets, die ein großer Konzern hat, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und mit diesen Geschäftsmodellen tatsächlich dann halt auch innovativ am Markt sein zu können. Und das ist ein ähnlicher Ansatz, das ist die erste Säule von der Nax Group. Also wir machen Corporate Venture Building und auch hier sehen wir, du hattest eben das Thema ESG schon mal angesprochen gehabt, gerade so eine kleine industrielle Revolution. Also ESG ist einfach eines dieser Themen, was alle betrifft, gerade im Unternehmerischen und einfach große Veränderungen hervorruft. Und große Veränderungen sind immer zweierlei. Das eine ist natürlich ein Risiko und eine Bürde, aber auf der anderen Seite auch eine Chance. Und wir wollen halt mit großen Konzernen darüber sprechen und wirklich dann auch Firmen gründen, die ESG als Chance verstehen. Und wir glauben, dass das nicht nur wesentlich ist, um den unternehmerischen Erfolg des Einzelnen quasi herzustellen. Wir glauben auch, dass das Thema Kommerzialisierung ursächlich dafür ist, dass das Ganze dann auch wirklich auf der Metaebene funktioniert und auch für den Planeten funktioniert. Wir sind einfach in einem System, das über die Kommerzialisierung funktioniert. Und da muss man sich diese Kräfte zu eigen machen, um quasi große Programme und große Bewegungen dann auch wirklich herstellen zu können.
Guter Punkt.
Also das hört sich ganz viel an wie so Brückenbauer, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört. Expertenwissen, Menschen zusammenbringen, Unternehmen zusammenbringen, an vielen Stellen auch Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und wirklich essentiell in den Unternehmen das neu einzupflanzen sozusagen, ne, und mitzulernen. Und da das meistens in so Unternehmen selbst nicht funktioniert, sondern dass man tatsächlich das von extern einfach nochmal anders mitnehmen kann, das hört sich an wie genau dieses Geheimnis. Habe ich das einigermaßen richtig verstanden?
Ja, das hast du genau richtig verstanden, Dörte. Ich glaube, da kommen multiple verschiedene Faktoren zueinander. Ja, auf der einen Seite ist es natürlich eine strategische Herausforderung. Das fängt damit an, dass man durchdringen muss, wofür steht man selber quasi als Unternehmen, welche Stärken hat man, welche Assets hat man auch. Und wir müssen diese Assets dann nehmen und dafür haben wir eine eigens entwickelte Methodik mit ganz vielen interdisziplinären Köpfen, die das Ganze dann angehen, um daraus dann zu erarbeiten, was sind denn diese Opportunitätsfelder, die sich ergeben. Ja, und diese Methodik ist wirklich sehr, sehr, sehr fundiert. Die macht erstmal einen ganz, ganz großen Schwung und versucht erstmal sehr, sehr tief zu verstehen, wofür stehen diese Konzerne, mit denen wir denn arbeiten, welche Bereiche haben die, welche Stärken und Schwächen haben die, welche Datensätze haben die auch. Und daraus entwickeln wir dann quasi Konzepte, von denen wir das Gefühl haben, genau, das kann nur dieser Konzern quasi tun und das kann er mit uns tun. Und wenn wir das gemeinsam tun, dann gründen wir eine neue Unternehmung. Und ganz, ganz große Rolle, in eine ganz, ganz große Rolle spielt darin dann auch Technologie. Wir haben eine eigene Technologieplattform, die zweierlei Dinge macht. Das eine ist erstmal, sie ist eine ganz, ganz große Grundlage für quasi jede Venture, die wir darauf gründen wollen. Auf der anderen Seite ist diese Plattform unfassbar schnell. Wir haben eine Technologiegruppe, die über, wie wir es nennen, Extreme Automation und mit ganz, ganz viel künstlichen Intelligenz-Applikationen in schnellster Zeit Prototypen und Alpha-Produkte produzieren kann. Und was das dann ermöglicht, ist, dass man diese Dinge dann auch quasi schon real im Markt testen kann. Das heißt, es ist jetzt nicht, dass wir quasi einfach mal ein paar PowerPoint-Präsentationen jetzt erstellen würden und Hypothesen aufstellen und dann machen wir irgendwann vielleicht mal eine Fokusgruppe und sprechen mit irgendwie einer kleinen Zahl von Leuten, machen ein bisschen ethnografisches Research, sondern wir gehen wirklich mit einem fast schon finalen Produkt an die Marktteilnehmer ran und testen, wie gut das denn tatsächlich ankommt. Und das machen wir mit einer unfassbaren Geschwindigkeit.
Aber wenn du sagst, ihr testet das, aber mit wem testet ihr genau was? Weil es geht doch nicht darum, jetzt irgendwas Digitales herzustellen, richtig? Sondern ich hatte das so verstanden, dass ihr verschiedene Player, die diese ESG-Themen sozusagen auf ein neues Level bringen können, um am Ende des Tages gemeinschaftlich eben zu diesem kommerziellen Erfolg zu kommen, ne? Dass ihr diese Player zusammenbringt. Also was genau entsteht dann auf dieser Plattform und wird getestet?
Das sind eigentlich immer digitale Produkte. Und zwar sind es deswegen solche Produkte, weil wir ja quasi über die Daten, die zur Verfügung stehen, innerhalb eines Konzernes neue Geschäftsmodelle entwickeln. Ja, und wir schauen einfach, welche Vorteile können sich diese Konzerne in einer Joint Venture auf Basis dieser Daten quasi erarbeiten. Ich gehe gleich mal auf ein konkretes Beispiel ein. Eine der Ventures, die wir gegründet haben, ist eine Venture, die sich damit befasst, zu versuchen, die Abrodung von Wäldern weltweit einzugrenzen und dann irgendwann vielleicht sogar mal ganz zu stoppen. Auch da jetzt nochmal ein bisschen ausgeholt, warum werden viele Wälder gerodet? In ganz, ganz vielen Fällen hat das damit zu tun, dass die Landeigentümer, die die angrenzenden Flächen haben, über Jahre der Monokultur diese Flächen so weit ausgelaugt haben, dass um ihre Produktivität aufrechterhalten zu können, sie einfach immer mehr Fläche brauchen. Ja, das heißt, sie gehen dann an das nächste Waldstück ran, roden das ab, bebauen es und haben damit dann quasi den Ausgleich wiederhergestellt, der ihnen dann quasi ökonomisch gereicht. Aus den Daten heraus schaffen wir eine Plattform. Und diese Plattform hilft es, den Rohstoffverkäufern, den Rohstoffhändlern, aber auch den Produzenten zu verstehen, wie sie in eine quasi neue Kultivierungsform übergehen können. Ja, welche Methodiken gibt es da überhaupt erstmal? Aber wir stellen Finanzmittel zur Verfügung. Wir müssen dabei aber auch berechnen, wie viel von dieser Fläche ist denn tatsächlich momentan nutzbar. Wir müssen dann auch Monitoring betreiben können, um zu beobachten, haben sie diese Waldflächen dann tatsächlich unangetastet gelassen oder nicht. Das sind ganz, ganz komplexe Prozesse, die natürlich einen wahnsinnigen technologischen Anteil dann auch in sich bergen, damit diese ganze Information verarbeitet, verwertet und immer wieder strategisch neu ausgerichtet werden kann. Und das ist quasi so, dass das, was die Next-Gruppe an der Stelle dann auch auszeichnet, ist diese Fähigkeit, diese ganzen Datensätze dann so zueinander geführt zu bekommen, sie so weiter zu verarbeiten, sie so dann auch über künstliche Intelligenz immer wieder quasi anreichern zu können, um quasi optimale Geschäftsbedingungen für diese Joint Venture zu schaffen.
Ich glaube, jetzt habe ich es langsam verstanden.
Und für mich hört es sich immer noch zu schön an, um wahr zu sein im tatsächlichen Sinne. Weil wenn es schnell zur Verfügung steht, das ist, glaube ich, immer die erste Prämisse. Man hat heutzutage gar nicht mehr so viel Zeit, viel nachzudenken. Man muss schnell ins Testen und ins Ausprobieren kommen. Und das geht ja auch mit der Technologie viel besser. Aber auf der anderen Seite eben auch zu sehen, dass man Menschen zusammenbringt, die das gleiche Ziel haben, ne? Denn die Frage, die mir zukommt, ist, wer ist dann der Auftraggeber? Du sagst, es sind Konzerne, aber an deinem Beispiel von Wald hört sich das eher an, als wenn auch Staaten oder Institutionen profitieren von dem, was ihr zur Verfügung stellen könnt, um das große Ganze besser zu machen. Ist das so oder seid ihr wirklich eher auf der Privatinvestorenseite unterwegs?
Wir sind momentan primär auf der Privatinvestorenseite unterwegs. Nichtsdestotrotz, den Punkt, den du gemacht hast, der ist vollkommen richtig. Viele dieser Initiativen werden auch dann möglicherweise Public-Private Partnerships werden, ja, weil ganz viele dieser Themen dann tatsächlich nicht nur eine kommerzielle irgendwie Frage darstellen, sondern auch gesellschaftliche Elemente natürlich dann auch beinhaltet, wo dann halt auch irgendwie die Möglichkeit von Staaten dann auch regulativ einzugreifen natürlich hilfreich ist. Die Geschwindigkeit, die du angesprochen hast, ich zeichne mal so zwei Zeitachsen auf. Diese Entwicklungszeitachse, die haben wir jetzt auf eine Art und Weise beschleunigen können, die wirklich unerreicht ist eigentlich. Also da sehen wir uns auch wirklich außer Konkurrenz in der Hinsicht. Natürlich muss, nachdem man quasi dieses Produkt gebaut hat, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was man ein MVP, also ein Minimal Viable Product, und einem MVB nennt, also ein Minimal Viable Business. Ein Business braucht dann noch ganz, ganz viele andere Dinge. Das braucht dann eine Kapitalgrundlage, das braucht ein Team, das braucht Marketing, das braucht diese ganzen Elemente. Und die dauern dann tatsächlich ein paar Monate, um die dann aufgestellt zu bekommen. Ja, aber auch dadurch, dass wir so ein Netzwerk haben und einen riesigen Erfahrungsschatz in diesen Dingen, können wir diese Sachen sehr, sehr schnell machen. Dann steht dieses Geschäftsmodell und dann muss dieses Geschäftsmodell anfangen, auch wirklich Gewinn oder erstmal überhaupt Einnahmen zu erwirtschaften und dann irgendwann profitabel zu werden. Und das ist dann natürlich nochmal eine weitere Zeitachse und die hängt natürlich auch so ein Stück weit damit zusammen, wie komplex ist denn dieses Geschäftsmodell. Also wir sind natürlich nicht in den ersten ein, zwei Jahren unbedingt profitabel in einem Modell, was diese Ambition hat. Aber unser Ziel ist eine Bewertung der Joint Ventures im fünften Jahr von 1 Milliarde und einem Einkommen von 200 Millionen plus. Also das sind so die Größenordnungen, die für uns dann quasi auch sagen, ja, das macht Sinn, weil auch unser Geschäftsmodell daran gekoppelt ist, wie erfolgreich diese Ventures sind. Wir machen das normalerweise so, dass der Unternehmenspartner 80% an so einer Venture hält und wir halten 20% daran. Das heißt, wir sind ursächlich auch an den Erfolg gekoppelt. Wir sind auch an die Geschwindigkeit gekoppelt. Ja, also deswegen unterscheiden uns auch an der Stelle von anderen Marktteilnehmern, die vielleicht so Ähnliches machen, aber vielleicht in einer Beratungsfirma unterwegs sind, wo auch die Dauer nicht unbedingt nachträglich für sie ist, weil sie in der Zeit ja die ganze Zeit noch weiter weil sie dabei sind, ihre Billings zu betreiben.
Und erfahrungsgemäß gibt es bestimmte Branchen, die sich jetzt besonders dafür eignen oder die besonders interessiert sind? Und gibt es Länder, die da eher drauf anspringen? Also ich sage nicht das Land als Joint Venture Partner, sondern die Unternehmen von einem bestimmten Land, die da eher drauf anspringen als vielleicht jetzt andere?
Ich würde das jetzt nicht unbedingt generalisieren. Wir haben unseren Anfang in den USA gemacht und deswegen haben wir da ein paar große Ventures und haben darüber auch einen gewissen Vorteil. Ich glaube, der Diskurs ist auch in deutschen Unternehmen jetzt ziemlich fortgeschritten. Und es gibt einfach auch da diese Wahrnehmungsverschiebung, dass dieses Thema ESG nicht nur eine reine Corporate Tax darstellt, also etwas, was ich abzuführen habe, was eine Belastung ist, sondern dass man anfangen kann, das Ganze auch wirklich als eine Opportunität zu denken. Das ist in unterschiedlichen Unternehmen, in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich ausgeprägt. Aber ich würde da jetzt nicht irgendwie so sagen, da gibt es jetzt irgendwie so ein Raster, was man irgendwie so ganz breit darüber legen könnte. Ich glaube, in Deutschland gibt es mittlerweile einige Unternehmen, mit denen wir sehr, sehr fortgeschrittene Gespräche führen, die das erkannt haben, die auch die strategische Relevanz sehen, so etwas zu machen, die natürlich aber auch die ökonomische Relevanz sehen. Ja, weil das, was wir dann auch versuchen zu erwirken, ist, diesen großen Konzernen dabei zu helfen, und sorry, das wird jetzt wieder so ein englischer Ausdruck, aber adjacent growth zu erreichen, also angrenzendes Wachstum. Die meisten großen Konzerne arbeiten in hochsaturierten quasi Wettbewerbsumfeldern, sind oftmals an einer quasi Commodity-Grenze angekommen. Das heißt, das Wachstum aus dem Kern heraus ist jetzt nicht besonders explosiv. Und wir versuchen halt über diese neuen Geschäftsmodelle tatsächlich nochmal eine ganz andere Dynamik in die Wachstumspotenziale dann reinzubekommen.
Und ist auch egal, ob es Dienstleistung ist oder ob es produzierendes Unternehmen ist, egal.
Das ist erstmal nicht so wichtig. Ich meine, es gibt so ein paar Themenfelder, die ballen sich dann um bestimmte Kategorien herum. Ja, eines der Themenfelder, mit denen wir uns sehr intensiv beschäftigen, sind die sogenannten Scope 3 Werte und wie man die gemanagt bekommt. Scope 3 sind die quasi Emissionen, die ein Unternehmen nicht selber direkt verantwortet, sondern die mehrheitlich quasi über ihre Zulieferer verantwortet werden. Und dadurch, dass Deutschland so ein großer Produktionsstandort ist, ob das jetzt die Automobilindustrie ist oder andere ähnliche Industrien, gibt es da natürlich eine ganz, ganz große Herausforderung. Und auch da haben wir eine Technologie entwickelt, die in der Lage ist, ganz, ganz tief quasi in diese Lieferketten reinzuschauen, ganz, ganz genau dann auch aufdröseln zu können, wie viel Beitrag dieser eine konkrete Lieferant auf der dritten Ebene für das Produkt eines Autos zum Beispiel irgendwie bedeutet und welche Anteile deswegen dann auch quasi verrechnet werden sollen. Aber um auf die Eingangsbeobachtung oder das Eingangsstatement zurückzukommen, ist es jetzt nicht so, dass wir das Gefühl haben, da gibt es jetzt irgendwelche Kategorien oder besondere Länder, in denen es
fortgeschritten
oder weniger wäre.
Die Welt steht euch offen.
Die Welt steht uns offen, kommt jederzeit. Nein, ich glaube, das ist jetzt einfach etwas, das ist eine dermaßen gravierende Veränderung, die betrifft alle. Unterschiedliche Branchen haben da unterschiedliche Profile, aber es gibt eigentlich kein Unternehmen, was wir uns angeschaut hätten, was nicht auch mit dem Thema ESG sich beschäftigt oder beschäftigen sollte.
Naja, und was wir alle sehen, ist, dass ja auch das Thema Messbarkeit und Lieferkettenkontrolle wirklich schwierig ist. Ne? Also ich hatte jetzt nochmal die Frage angehängt, welche KPIs sind außer den kommerziellen KPIs von tatsächlich Gewinn und dann eben den 10, die du eben genannt hast, die Werte, auf die ihr schaut, ist es immer der CO2-Abdruck, der da maßgeblich gemessen wird und oder wie viel Daten sammelt ihr auch zusätzlich, die jetzt wieder weiterhelfen, die Dinge an anderer Stelle in der Lieferkette besser zu machen. Also für mich scheint auch wirklich viel der Vorteil zu sein, dass man versteht, dass man genau messen kann, dass man genau Effekte zusammenbringen kann, und das hilft ja auch wieder allen anderen in dem Umfeld, es besser zu machen. Also es hat ja dann einen doppelten Effekt eigentlich, ne?
Also was wir auch in sehr, sehr vielen Fällen anstreben, ist, dass wir eine Kategorielösung bauen. Also wir wollen nicht unbedingt nur für einen konkreten quasi Marktteilnehmer was bauen, sondern wir wollen einzelne Marktteilnehmer gegebenenfalls in die privilegierte Situation bringen, dass sie eine neue Infrastruktur darstellen. Ja, also dass sie diejenigen sind, die quasi eine neue Dienstleistung darstellen. Ich nehme als Beispiel mal so etwas wie Amadeus in der Flugbranche. Ja, also das braucht jeder der Marktteilnehmer, der Tickets verkauft. Und das ist ein echt tolles Geschäftsmodell, weil man in so einer Situation die Preise so ein bisschen besser kontrollieren kann. Die Einkommensströme sind auch sehr, sehr viel regelmäßiger, als sie dann teilweise für die einzelnen Airlines der Fall wären. Und solche Opportunitäten tun sich halt auch in diesen neuen Feldern auf. KPIs gibt es eine große Zahl. Du hast jetzt schon mal so Emissionswerte angeführt. Das ist natürlich, wenn man über das Thema E, also Environmental, spricht, eines der ganz, ganz großen KPIs, was ganz wichtig ist. Wir haben auch ein Projekt, das auf das S, also Social, einzahlt, auf eine vielleicht etwas überraschende Art und Weise. Da arbeiten wir mit einem sehr großen Versicherungskonzern daran, wie können wir es schaffen, dass der Kunstmarkt für mehr Teilnehmer erreichbar wird. Und da ist eines der Phänomene, wenn man jetzt morgen ein neues Auto kaufen wollen würde und dieses Auto kostet 50.000 Euro, nur um eine Summe mal genannt zu haben, dann kriegt man das relativ schnell irgendwie bewertet. Man kriegt relativ schnell irgendwie das Darlehen und man kann eigentlich vielleicht schon am gleichen Tag dann irgendwie mit einem unterschriebenen Kaufvertrag wieder nach Hause gehen und dieses Auto sein eigen nennen. Genau das gibt's für den Kunstmarkt zum Beispiel nicht. Ja, und wir glauben einfach, wenn es dann eine Möglichkeit gibt, dass man quasi ein Kunstwerk bewerten lassen kann, das dann auch eine Sicherheit darstellt und auf Basis dieser Bewertung man in der Lage ist, dann auch ein Darlehen bekommen zu können, dann gibt es mehr Menschen Zugang zu Kunst. Das hilft auch Künstlern, das hilft uns kulturell. Deswegen ist das eines dieser Themen, was wir mit dem S dann halt irgendwie versehen, wo natürlich dann ganz andere KPIs eine Rolle spielen. Aber ein Thema, was schon recht häufig dann natürlich auftaucht, und du hast jetzt eben auch über die Lieferketten gesprochen, Blockchain kann da eine sehr, sehr gute Basis darstellen, weil es einfach in der Lage ist, Dinge festzuhalten und dann noch irgendwie so unwiederrückbar zu machen. Ja, das heißt, wenn erstmal etwas dann dargestellt wurde und abgebildet ist auf der Blockchain, dann ist es nicht mehr änderbar und kann dadurch dann halt auch irgendwie in der Rückschau validiert werden. So, und das sind dann so Sachen, die auch das eine große Rolle spielen. Und deswegen, wir bringen auch immer quasi diese Fähigkeit mit, wenn das Projekt das benötigt.
Und wenn du mal, weiß ich nicht, ob du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst, die Unternehmen, die da jetzt antreten, die sind ja vermutlich und hoffentlich jetzt nicht nur zu 100% kommerziell getrieben, ne? Wenn es jetzt darum geht, solche Neugründungen zu machen oder solche Projekte zu realisieren, tragen die in sich eine Haltung, die sie auch mal in Richtung soziale Verantwortung und so weiter, gesellschaftliche Verantwortung treibt, würdest du das so sagen? Und lässt sich das sonst auch mit einer rein kommerziellen Sicht überhaupt umsetzen? Oder braucht es nicht auch so ein bisschen wenigstens von diesem altruistischen Gedanken dahinter und so einer altruistischen Antriebskraft im Sinne von, wir retten jetzt mal gemeinsam die Welt?
Also wir bewerten die Opportunitäten immer quasi auf drei Dimensionen. Das eine ist das Unternehmerische. Das zweite ist das Strategische. Und das dritte ist dann tatsächlich der ESG irgendwie Impact, den es gibt. Und da gibt es auf diesem Kontinuum oder die Unternehmen befinden sich da so ein Stück weit auf so einem Kontinuum. Da gibt es einige, die glauben sehr stark an den Impact, den sie mitverantworten und bei dem sie einen positiven Beitrag leisten sollten. Und andere, die sind eher so kommerziell getrieben. Aber es muss eigentlich immer eine Kombination von denen sein, diesen Faktoren mit dem strategischen Faktor, damit wir auch final zum Erfolg kommen. Das, was wir schon merken, und das ist eine sehr glückliche Situation für uns als Arbeitgebermarke, ist die Tatsache, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, bringt uns unfassbar talentierte und ambitionierte Leute da rein, ja, weil man merkt ganz einfach, es gibt viele, die das Bedürfnis haben und sich dafür einsetzen wollen, dass wir was Gutes für diesen Planeten tun. Das hat dann einfach nochmal eine andere Qualität. Und da sehe ich so ein Stück weit aber eine Analogie auch zu dem, was die Lufthansa natürlich immer wieder antreibt. Also ich glaube, viele, viele Mitarbeiter bei der Lufthansa, viele ehemalige Kollegen von mir, sind ja auch davon angetrieben, dass sie wissen, dass sie hier einen Mehrwert für individuelle Menschen irgendwie darstellen, aber vielleicht auch gesellschaftlich. Und das beflügelt Menschen natürlich nochmal auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Es ist natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn man auf Konzernebene auf einen CEO stößt, der das visionäre Element auch an dem Thema ESG mitträgt und sich dessen annimmt, weil von da fängt einfach alles an, was dann auch irgendwo maßgeblich Einfluss auf die Entscheidungen hat, ob ein Unternehmen das zu einem höheren oder einem niedrigeren Maße dann irgendwo mitmacht. Und auch da gibt es sehr viele sehr ambitionierte und auch ziemlich visionäre.
Das ist schön.
Wir stellen uns so ein bisschen jetzt auch die Frage, wie arbeitet denn so ein Team eigentlich, was es dann realisiert? Also ihr verschreibt euch diesem Auftrag, du hast auch schon gesagt, dass es viele junge und auch sehr ambitionierte Menschen gibt, die bei euch mitmachen. Aber wie schafft ihr diese Komplexität des Themas zu meistern und in diesen Team-Spirit rauszuarbeiten und wie funktioniert denn diese Kollaboration? Sitzen jetzt da 20 Menschen in verschiedenen Ecken der Welt und ihr macht es komplett virtuell? Seid ihr so eine Taskforce, die an einem bestimmten Ort sich versammelt und dann auch wie so eine Taskforce unterwegs ist? Wie muss man sich das organisatorisch vorstellen? Wie macht ihr das?
Also wir sagen eigentlich, dass man pro Projekt haben wir so eine ungefähre Teamgröße von 5 Personen. Ja, und das fängt dann erstmal an mit Leuten, die sogenannte Business Strategists sind. Ja, das sind Leute, die einfach eine sehr, sehr fundierte Kenntnis darin haben, wie analysiert man überhaupt erstmal ein Geschäftsmodell, wie versteht man überhaupt, welche Chancen darin dann auch verborgen sind und die dann auch in der Lage sind, quasi bestimmte Extrapolationen zu betreiben, also bestimmte Dinge dann da rauszuziehen, um mal zu sagen, hey, man könnte sich das auch mal irgendwie aus dieser Perspektive anschauen. Da hilft uns eine sehr, sehr, sehr fundierte Methodik, die wir haben, die sehr rigoros ist, die uns sehr, sehr diszipliniert und sehr schnell arbeiten lässt und darüber dann auch, man nennt das im Englischen so gerne Pattern Recognition. Ja, also wir erkennen dann bestimmte Muster wieder und können auf dieser Basis dann natürlich auch ein bisschen schneller arbeiten und neue Ideen generieren. Und dann haben wir auch Leute, die dann anfangen, also ich beschreibe mal so den Prozess. Normalerweise, wenn ein Konzern auf uns zukommt, und sagt, er ist daran interessiert, mit uns da einzusteigen, diese Reise zu begehen, dann verbringen wir erstmal 3 Wochen mit etwas, das nennen wir die Discovery-Phase. In dieser Phase nehmen wir wirklich erstmal das Unternehmen quasi vor uns auseinander, schauen uns ganz genau an, wo stehen sie, welche Wettbewerber haben sie, welche Trends gibt es in dieser Kategorie, welche Friktionen sehen wir da und daraus fangen wir an, so die ersten Möglichkeiten abzuleiten. Oftmals sind die dann auch schon eine technische Lösung, aber das kann doch sein, dass es erstmal noch konzeptionell ist. Und sobald dann ein Unternehmen sagt, ja, da sehen wir so 2, 3 Ideen, die sehen richtig interessant aus. Ich würde ganz gerne mal schauen, wie würde denn das Geschäftsmodell aussehen, was diese Idee dann quasi in der Lage wäre zu monetarisieren. Dann gehen wir in einen Sprint rein, den nennen wir Validation, der dauert so zwischen 6 und 10 Wochen größenordnungsmäßig. Und am Ende dieses Sprints kommt dann ein kompletter Investment Case raus. Das heißt, da treten wir dann mit einer mit Informationen zurück, die alles umfasst, was man braucht, um eine Investmententscheidung zu machen. Ja, also was sind die Kapitalbedarfe? Welches Team braucht es da? Wie sieht das Go-to-Market-Konzept aus? Und wie ist das genaue Produkt umschrieben? Diese Phase kostet dann auch Geld. Dafür nehmen wir dann schon was in der Entwicklung, weil das ist ein sehr, sehr, sehr aufwendiger Prozess tatsächlich. Und wenn dann das Unternehmen quasi beschließt, dass sie das Investment machen wollen, dann bauen wir dieses Ganze und skalieren dieses ganze Modell auf und bringen es dann komplett an den Markt. Dann kommen aber auch in der zweiten Phase andere Disziplinen dazu. Da kommen dann auch Leute, die sehr, sehr viel mehr vom technischen Produkt quasi dann verstehen. Je nachdem, in welcher Kategorie sich das befindet, holen wir dann auch Spezialisten natürlich mit dazu, um sichergestellt zu bekommen, dass wir da das auch wirklich irgendwie auf höchstem Niveau abgebildet bekommen. Aber das Ganze ist wirklich so, am wichtigsten ist uns die Methode, die einfach über Jahrzehnte mittlerweile fast erprobt und verfeinert und erarbeitet wurde. Und die hochmotivierten, klugen Leute, die wir haben.
Und die sind tatsächlich dann weltweit verstreut?
Die sind weltweit verstreut. Also wir sind schwerpunktmäßig in den USA. Und da sind wir auch gegründet worden. Aber wir haben jetzt mittlerweile sowohl in München als auch in Paris zwei Standorte. Aber wir haben auch viele Leute, die offsite arbeiten. Also wir haben zwei Kollegen in der Schweiz, eine in Liechtenstein, eine in Dänemark. Also wir haben da, obgleich wir gar nicht so ein großes Team sind, wir sind jetzt weltweit 150 und in Europa so also etwas unter 20, sind wir ziemlich verstreut.
Das heißt, es wird sehr viel virtuell gearbeitet, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Jeder sitzt an seinem Bildschirm, beziehungsweise sitzt an seinem Schreibtisch. Bevor wir gleich nochmal auf das Team und den Teamzusammenhalt und euren Team-Spirit und so weiter zu sprechen kommen, vielleicht braucht es den ja auch gar nicht in diesem Kontext, kann ja auch sein. Gerade, du kennst ja die Agenturwelt gut, ne? Und wenn es um Pitches geht, ne, oder wenn es darum geht, jetzt neue Agenturen auszuschreiben bei einem Unternehmen, dann werden ja jetzt immer erstmal sogenannte Chemistry-Meetings gemacht. Also man schaut ja erstmal, ob sich die Parteien gut vertragen und gut verstehen, ne? Also wie es so menschelt miteinander. Und das ist ja auch wirklich extrem wichtig. Also
ja, klar.
Wenn ich mich zurückerinnere an mein Uniformprojekt, das ist ja nun auch schon 20 Jahre her, da war ich ja noch ganz klein, da weiß ich noch, wir haben ja mit Strenes zusammengearbeitet und das waren ja, sagen wir mal, die haben ja sehr anspruchsvoll und sehr eigen auf ihr Design geschaut und da habe ich damals zu deren Finanzchef gesagt, der mit uns da den Deal ausgehandelt hat, da habe ich gesagt, sie müssen mir in die Hand versprechen. Wir haben uns wirklich die Hände geschüttelt, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Mit allen Höhen und Tiefen, die es bedeutet, für 30.000 Leute zu einem Schnitt, zu einer Uniform zu kommen, die dann jedem passt. Und dann hat er mir wirklich in die Augen geschaut und hat mir die Hand geschüttelt und hat gesagt, Frau Götting, das verspreche ich Ihnen. Also es war eine Vereinbarung unter Kaufleuten sozusagen. Und da stelle ich mir jetzt, wenn du von Unternehmensgründung sprichst, stelle ich mir das noch ein bisschen intensiver vor, ehrlich gesagt. Wie kriegt ihr das hin und wie vollzieht sich das jetzt ganz praktisch gesehen?
Ja, ich glaube, das, was du eingangs beschrieben hast, das trifft absolut zu. Es ist immer noch ein People-Business. Ja, es ist immer noch sehr, sehr, sehr wichtig, dass man das Gefühl hat, dass da gegenseitiges Vertrauen herrscht, dass man irgendwie den Glauben an die gleiche irgendwie Idee, Ambition dann auch immer wieder quasi herstellt und dass man sehr nah zueinander steht. Ne? Also ich glaube, das ist etwas, was unabdinglich ist. Also ich glaube, der Anfang des Prozesses, den halten wir noch ein bisschen lighter Touch, ja, weil wir wissen, dass die Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, nicht unter der Tatsache leiden, dass ihre Mitarbeiter nicht hinreichend ausgelastet wären, sondern wir wissen, dass da überall Menschen sind mit voll ausgelasteten Tagen. Das heißt, wir versuchen den ersten Teil so ein bisschen eigenverantwortlicher zu machen. Aber sobald es dann quasi anfängt zu sagen, okay, jetzt wollen wir das mal validieren, jetzt wollen wir auf dieses Geschäftsmodell zusteuern und dann auch tatsächlich diese Ausgründung dann anpeilen, dann nimmt diese Intensität natürlich unfassbar schnell zu und ist dann auch ganz, ganz wichtig. Die Teams, die wir dann quasi abstellen, ich meine, das sind dann quasi erstmal die temporären Teams, die das quasi erstmal so ein bisschen hochfahren. Sobald wir dann die Ausgründung vorgenommen haben, werden dann Leute reingeheuert quasi in diese neue Venture und das wird gesteuert über ein Board, das dann zusammengesetzt wird quasi aus den Unternehmensteilnehmern und ein paar Teilnehmern von uns. Das heißt, da hat man dann eine konkrete Einflussnahme auch darauf, welche Leute möchte man denn dafür gerne haben und hat dann einen Selektionsprozess. Aber am Anfang ist es genau das, was du beschrieben hast, da treffen Menschen aufeinander und müssen so schnell wie möglich quasi eine positive Beziehung zueinander aufbauen, eine gemeinsame Ambition entwickeln und auch durch nicht immer nur leichte Phasen dann durchkommen.
Aber geht ihr dann zusammen Hand in Hand über glühende Kohlen? Das war doch mal ganz angesagt, ne? Diese, weißt du, diese Team Spirits, diese Team Journeys und so weiter. Oder geht man dann essen? Also mich interessiert das wirklich. Ich finde das ja das Spannendste von allem, ehrlich gesagt, ne? Den Aufbau von menschlichen Beziehungen, damit es dann hinterher funktionieren kann. Und das eine ist ja, dass am Anfang dieses Vertrauen entstehen kann, dass man sich dann in die Hand schüttelt und sagt, okay, wir machen das. Und was passiert auf der Journey, wenn es mal zu Krisen kommt, ne? Wenn mal extrem wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen, wenn die Stimmung mal schief hängt, wie wird das dann gemanagt?
Also über Kohlen bin ich noch mit keinem gegangen und sehe das jetzt auch noch nicht unbedingt so vor meinem inneren Auge in der näheren Zukunft vor mir. Es gibt jetzt nicht quasi diesen einen Ansatz, weil man trifft ja immer wieder auf unterschiedliche Kulturen und auch auf unterschiedliche Personen in diesen Kulturen. Ich glaube, das, was uns sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir sehr, sehr früh, sehr, sehr explizit über gemeinsame Ziele sprechen. Ja, dass wir sehr, sehr genau wissen, was haben wir eigentlich vor und warum haben wir das vor. Und dass man sich immer wieder vergewissert, sind wir da jetzt quasi immer noch genau gleich unterwegs oder sind da irgendwelche Sachen, die sich verschoben haben. Und das gilt es, glaube ich, immer wieder einfach dann auch zu fördern und zu fordern ein Stück weit. Ja, also da sind beide Seiten dann auch in der Pflicht. Wir wollen eine Joint Venture gründen. Ja, also da müssen beide Teile mit der gleichen Intention, Ambition und auch, weiß ich nicht, Begeisterung dann und Leidenschaft reingehen. Ja, das ist für diese Themen, die sehr, sehr groß, sehr, sehr abstrakt sind und manchmal auch lange brauchen, bis sie dann tatsächlich auch quasi zu diesem Gewinn dann führen und so, ist das ganz, ganz wichtig.
Was ich nochmal spannend finde, ist, wie du zu diesem Thema gekommen bist und also was dich so persönlich motiviert. Das war so ein bisschen so das Stichwort Weltretter, ja, nein, oder Entdecker im Sinne von neue Möglichkeiten entdecken. Ich meine, wir beide, wir kennen dich ja ein bisschen, aber wir sind trotzdem nochmal neugierig im Sinne von, wie kam es dazu und was macht's mit dir, ne? Also aus meinem Beispiel, ich habe jetzt bei der Lufthansa die Möglichkeit, mich mit Sustainability im Sinne von Innenausbau, Innenarchitektur auseinanderzusetzen, zu verstehen, welche Materialien sind dafür notwendig, was muss man tun, was sind die Berechnungsgrundsätze, was ist nur sichtbar schön und grün und was ist wirklich nachhaltig und vielleicht aber nicht so schön aussehend, wo sind die Kompromisse, was muss man tun, was ist mit Zertifizierung. Also für mich ist das wirklich sowas wie, wow, eine neue Welt geht auf, man ist mittendrin und jeden Tag lernst du komplett was Neues und es ist super inspirierend und auch zu sehen, dass man damit eben Dinge anders macht. Wie war das bei dir, als du jetzt dich da für diese Themen neu interessiert hast und in diesen Job gekommen bist?
Also ich glaube, da sind zwei Sachen, die eine Rolle spielen. Das eine ist glaube ich, dass ich schon immer so das Gefühl hatte, dass ich überdurchschnittlich neugierig bin und deswegen Innovationsthemen jedweder Art für mich schon immer sehr, sehr spannend waren. Und das ist jetzt so ein Feld, wo Neugier quasi so die absolute Grundlage ist, ja, weil es gibt keine Blaupausen. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, Mensch, das habe ich doch da schon mal gesehen. Wenn ich das jetzt einfach nur so ein bisschen klug irgendwie abändere und anwende, dann kann ich da jetzt irgendwie schnell zum Erfolg kommen, sondern man muss diese Dinge wirklich ganz grundsätzlich und sehr, sehr umfassend versuchen zu durchdringen. Ja, und das finde ich erstmal auch ein Privileg, ja, also so etwas machen zu dürfen und mit wahnsinnig klugen Leuten das Ganze noch machen zu dürfen. Das Zweite ist, dass ich bin der Vater von zwei Söhnen, ja, die sind 16 und 13 und ich mache mir natürlich auch gerade in den letzten Jahren noch viel verstärkter Gedanken darüber, was übergebe ich denen eigentlich, ja, und welche Rolle werde ich darin gehabt haben, dass sie das Leben so werden leben können, wie sie es leben. Und da ist jetzt einfach dieses Thema ganz, ganz, ganz zentral. Und wir sind wirklich, also ich sehe mich dann auch wirklich ganz tief in der Pflicht, die jetzt einen positiven Impact zu haben, weil ich auch natürlich schon dazu beigetragen habe, dass es einen negativen Impact auf dieser Erde gab. Und ich sehe das jetzt schon auch als quasi so das Wichtigste, was ich quasi für mich persönlich, für meine Kinder machen kann, aber dann vielleicht auch irgendwie in einem größeren Kontext.
Sehr viel größeren Kontext natürlich, ne? Ich meine, wahrscheinlich baust du ja auch ein wahnsinniges Netzwerk jetzt auf. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, da so viele verschiedene Player eben sind aus den verschiedensten Branchen, aus dem verschiedensten Know-how heraus und so weiter. Hast du das Gefühl, dass ihr die erst zusammenbringt oder hast du jetzt auf dem Weg schon gesehen, dass es da viele Zusammenschlüsse gibt? Also machen das Unternehmen oder auch einzelne Parteien auch so von sich heraus, sich besser miteinander zu vernetzen? Ist das so ein bisschen eine Entwicklung, die man insgesamt beobachten kann?
Ich hab vor ein paar Wochen dieses ganz kluge Zitat von jemandem gelesen, der gesagt hat, so in der Retrospektive, als das Silicon Valley angefangen hat, also da, wo quasi alles, was wir jetzt als innovativ quasi erachten, irgendwie mal angefangen hat, haben sich ganz kluge Menschen um relativ kleine Probleme gekümmert. Ja, also irgendwie so zu versuchen zu sagen, wie kann ich denn eigentlich irgendwie einen Wäschedienst optimieren und digitalisieren? Weißt du, also so, ja, und dann kannst du sagen, ja klar, kannst du machen und so. Und er hat gesagt, aber jetzt ist tatsächlich so diese große Trendwende, die eingetreten ist, dass sich jetzt wirklich eigentlich fast alle klugen Köpfe um das große Thema Gedanken machen. Und das ist schon erstmal ein erster ganz, ganz toller irgendwie Trend. Das zweite ist, dass sich da jetzt mittlerweile auch, glaube ich, anfängt, für alle klar zu werden, dass das kein Thema ist, was irgendeiner alleine lösen wird können.
Ja,
auch genau. Kein einzelnes Unternehmen, egal wie groß es ist. Ja, und das ist jetzt etwas, was nicht ganz trivial ist, weil ich meine, ihr wisst ja schon, wie schwer die Entscheidungsfindung innerhalb eines großen Konzerns für sich mit divergenten irgendwie Agendas irgendwie sein kann. Und dann musst du jetzt versuchen, vielleicht auch noch 2, 3 Konzerne irgendwie zueinander zu bringen. Das ist nicht trivial, aber ich glaube, es gibt mittlerweile hinreichend Führungspersönlichkeiten, die wissen, das ist die neue Form von Leadership. Also Leadership ist nicht dieses alleine quasi auf den Sockel gehoben zu werden und irgendwie idolisiert zu werden, sondern das ist jetzt wirklich etwas, wo man sagt, Mensch, das ist Leadership ist jetzt, ich bringe die Leute zusammen, Unternehmen, Menschen, die vonnöten sind, um dieses ganz große Projekt irgendwie umgesetzt zu bekommen. Und auch da wieder, da gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten, in denen sich das dann irgendwie in unterschiedlichen Unternehmen, bei unterschiedlichen Menschen dann auch irgendwie widerspiegelt. Aber es fängt an.
Ja, und es ist nachvollziehbar, dass nicht einer das ganze Wissen haben kann oder ein Unternehmen alles übersehen kann, ne? Also du wirst immer dieses Wissen von anderen Experten anzapfen müssen und besser, man versteht es von Anfang an und nutzt diese Möglichkeit und bündelt das, als dass man es alleine versucht und failt, ne? Also
absolut.
Gerade bei diesen Themen sind ja auch manche wirklich sehr spezialisiert und wahrscheinlich holt ihr euch dann auch diese Experten dann rein, je nach Thema. Und dann gibt es einen Spin-off sozusagen nochmal in eine ganz andere Richtung. Und das finde ich auch interessant daran, dass es diese New Ways of Working eigentlich auch braucht, um tatsächlich große Themen voranzubringen, wirklich Transformationen zu schaffen und eben nicht mit einem, sag ich mal, mit der idealen Idee von, ich schaffe das alles alleine hier durch die Welt zu gehen. Ne?
Absolut.
Vor allen Dingen aber, ich stelle es mir wahnsinnig anspruchsvoll vor, die Leute zusammenzubringen. Also erstmal ne, in eurem Team, das ist ja die eierlegende Wollmilchsau, ne? Also die müssen ja ein unheimliches Brain haben, logischerweise, ne? Weiß ich nicht, fantastische Analysten, fantastische Strategen, fantastische Experten auf einem Thema. Aber vor allen Dingen, also muss jetzt wahrscheinlich nicht jeder können, aber zumindest Einzelne. Und das ist ja Stichwort Kommunikation, Moderationskunst, Empathie. Das ist ja was, wir wissen es aus den eigenen Reihen, was einerseits sowieso immer unterschätzt wird, also die Wichtigkeit, die Kraft und so weiter. Aber es gibt auch nicht so wahnsinnig viele Leute, die das gut drauf haben. Das muss man einfach so sagen. Ne, die gut kommunizieren können, die das gut übersetzen können, die eine Sprache finden, die alle verstehen, die empathisch genug sind, ne, die Leute zusammenzubringen, das gut zu moderieren. Wie geht ihr damit um, mit dieser Herausforderung, was die Skills eurer Leute angeht?
Naja, ich hab ja, als ich noch bei euch war, scherzenderweise immer, wenn es irgendwie schwierig wurde, gesagt, natürlich ist es schwierig, wenn es leicht wäre, hätte Air Berlin's ja schon gemacht. Und ein Stück weit, das ist auch bei uns so. Natürlich ist es manchmal schwierig, also sehr schwierig auch, ja. Und ist auch nicht so, dass wir alles immer zum hundertprozentigen Erfolg irgendwie führen würden. Aber wir haben einfach mittlerweile, ich glaube, qua auch der Leute, die wir haben bei uns, die sehr, sehr erfahren einfach darin sind, die auch genau diese Art von Arbeit teilweise in Vorgängerorganisationen in ähnlicher Art schon gemacht haben, die auch Zugänge zu den Entscheidern dann in vielen Fällen haben. Und wir müssen halt immer wieder quasi uns gewahr sein, wie nah wir dranbleiben müssen, wie viel wir da überzeugen müssen, wie sehr wir zusammenhalten müssen. Also das sind einfach so Dinge, die für so einen Prozess unabdingbar sind.
Und es braucht das, was du gut beschrieben hast, Uta, ne? Auch das Narrativ dazu, ne? Also auch wirklich gut genug beschreiben zu können, was macht es dann am Ende und nicht nur in der Einfachheit zu überzeugen und es auf den Punkt zu bringen, sondern auch immer wieder die Geschichte so anders zu erzählen, dass es die Menschen, mit denen man zusammensitzt, auch wirklich verstehen und auch dahinter stehen und eben nicht in die Zweifel geraten, der verkauft mir jetzt einfach nur was. Und das ist eigentlich wirklich die ganz große Kunst neben dem KI und auch die IT dafür so zu bauen, dass es funktioniert, dieses gerade bei den Themen Überzeugungskraft zu haben und auch immer wieder diese Komplexität reduzieren zu können. Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, Alex.
Nee. Und das ist es auch nicht. Nein, aber das ist ja aber wir sind ja nicht angetreten, weil wir es einfach haben wollten oder weil wir dachten, es wäre einfach, sondern ich glaube, wir treten das ja an und ich glaube, das eint uns ja auch so ein Stück weit hier, weil wir auch intrinsisch motiviert sind, eine Veränderung herbeizuführen und uns auch der Themen anzugehen, die teilweise mehr Ausdauer brauchen und die dann durchaus auch mal ein bisschen schwieriger werden können. Das gehört dazu.
Ja. Aber da hilft eben auch Marketing und tatsächlich, wie Uta schon sagte, Kommunikation.
Ne? Ja, absolut.
Aber ich stelle es mir immer noch wahnsinnig schwierig vor, gerade jetzt, also nach der Pandemie, durch eben New Work und alle arbeiten remote. Ihr habt ein geiles Narrativ, gar keine Frage, ne? Und das eint euch und das hält euch zusammen. Aber trotzdem stelle ich es mir schwierig vor, wenn alle an ihrem Schreibtisch, an ihrem eigenen Schreibtisch sitzen, vor ihrem Bildschirm, diesen Zusammenhalt aufrecht zu erhalten. Also trefft ihr euch denn wenigstens ab und zu mal und wie oft, einmal im Monat, einmal im Quartal? Feiert ihr dann auch mal richtig zusammen? Also wie macht ihr das?
Es gibt unterschiedliche Modelle. In den USA haben wir ja zwei große Hauptsitze. Da sitzen dann auch viele Leute quasi gemeinschaftlich, physisch irgendwie zueinander. Hier in Deutschland sind wir ein bisschen dezentraler aufgestellt oder in Europa. Wir versuchen die Dinge, die viele andere Organisationen auch machen. Ich meine, wir haben jeden Tag Check-ins mit dem gesamten Team. Ja, wie geht's euch? Was braucht ihr? Womit kann ich auch helfen? Wir machen normalerweise dann noch am Freitag eine virtuelle Happy Hour, wo wir dann einfach nochmal so die Woche Revue passieren lassen, auch nochmal irgendwie über Dinge sprechen, die vielleicht gut oder nicht so gut gelaufen sind, wie es uns damit geht. Um dann quasi dann auch irgendwie so den Cut zu haben, zu sagen, so jetzt aber ab ins Wochenende. Und versucht mal über ganz andere Dinge sich Gedanken zu machen und sich mit anderen Sachen involvieren, als jetzt unbedingt nur mit Arbeit. Und wir treffen uns auch immer mal wieder. Also das hängt zum einen von der Projektarbeit ab. Also wenn wir gerade wirklich tief in einem Prozess drin sind, dann sitzen wir dann auch wirklich physisch über die intensive Phase zusammen, weil das macht dann doch nochmal einen Unterschied, wenn man dann in einem Raum sitzt und irgendwie wieder Post-its irgendwie an die Wand klebt und auf kurzen Zuruf in der Lage ist, Sachen geklärt zu bekommen, anstatt dass man jedes Mal irgendwie einen Slack oder sowas irgendwie schicken muss. Und insofern versuchen wir halt auch irgendwie die Situation so gut wie möglich zu lösen, beziehungsweise dann auch irgendwie immer wieder zu optimieren.
Machst du einmal im Jahr eine Mitarbeiterbefragung? Machst du einmal im Jahr in WolfMe?
Wir haben multiple Feedback-Plattformen. Insofern stellen sicher, dass wir gehört und gesehen werden, dass andere auch gehört und gesehen werden.
Ah ja, gut. Siehst du? Ich finde das gut. Also ich finde die Idee von diesen morgendlichen Check-ins gut. Jedes gute Hotel macht das ja auch. Ich finde das total wunderbar. Habe ich jetzt nochmal bei uns die operativen Parteien gefragt, insbesondere an der Station. Ich finde das total wichtig, dass man einmal mal, und sei es nur 5 Minuten, sich in die Augen schaut und guckt, geht's allen gut, braucht jemand was, ist irgendwas Besonderes an diesem Tag und so weiter. Und den Checkout auf Freitag ist auch eine schöne Idee. Finde ich gut. Wonderful. So, wir plaudern hier schon wieder fast eine Stunde, Alex. Jetzt würde mich zum Abschluss nochmal interessieren, also wie nachhaltig bist du denn bitteschön eigentlich persönlich? Wie sieht's denn mit deinen ESG-Themen aus? Kannst du da nochmal bitte blank ziehen?
Das ist eine fiese Frage.
Das ist eine fiese, aber eine komplett gerechtfertigte Frage. Ich glaube, ich bin einer der Menschen, die, ich glaube, früher hieß es der hybride Verbraucher. Das war immer das Bild von dem Mann, der quasi mit seinem Porsche zu Aldi fährt, um dann für 8,99 dann den Champagner da zu kaufen oder was auch immer der Preis dann war. Also einfach so die ich bin unfähig, quasi auf allen Ebenen den optimalen Weg quasi zu beschreiten. Ich habe ganz, ganz viele Dinge, die ich in meinem Alltag umgestellt habe, um Sachen zu reduzieren, Konsum, auch Müll, und habe auch auf Lebensmittel umgestellt, die einen niedrigeren Footprint haben in vielerlei Hinsicht. Also ernähre mich dann auch sehr, sehr viel jetzt mit veganeren Dingen, also nicht exklusiv, aber schon auch. Und da sind dann schon einige dabei, von denen ich das Gefühl habe, die machen auch einen Unterschied. Ich bewege mich eigentlich, wenn ich innerhalb der Stadt unterwegs bin, fast nur mit dem Fahrrad. Habe aber zugegebenermaßen auch noch ein Auto und verreise einfach wahnsinnig gerne. Also das ist, glaube ich, so meine Achillesferse an der Stelle. Da muss ich gestehen, dass gerade die Welt zu erkunden einfach auch schon über meine lufthanseatische Zeit etwas geblieben ist, was ich sehr, sehr gerne mag.
Oh, da freuen wir uns aber. Dann sehen wir dich an Bord und zeigen dir die Welt und du kannst ja auch bei uns kompensieren. Also insofern.
Genau, das tue ich auch. Das ist richtig.
Wunderbar. Gut, also Dörte und ich, wir behalten mal für uns, was es mit unserer Nachhaltigkeit auf sich hat. Ich kann sagen, also ich bin ja ein Fashion-Victim, aber ich kaufe tatsächlich sehr viel Vintage. Vintage klingt besser als gebraucht.
Secondhand. Das tue ich aber auch. Das habe ich mir vor 2 Jahren vorgenommen. Ich habe das irrsinnige Glück, dass hier bei mir um die Ecke in München ein so hervorragend toller Laden ist. Ach, wirklich? Also, wo sich das auch wirklich noch viel, viel freudvoller anfühlt, als wenn man in so ein normales Geschäft reingeht. Und ich gehe da einfach so einmal im Monat vorbei und das ist toll kuratiert und das macht Spaß. Und das, ja, ich, also, das tue ich tatsächlich jetzt schon seit einiger Zeit.
Na, siehste.
Geht doch.
Sehr schön. Gut, also so und zum Abschluss musst du noch mit uns, wir haben nur eine Rubrik, es gibt ja Podcasts, da musst du ja 10 Rubriken durchlaufen. Wir haben wirklich nur die eine und das ist unsere Abschlussfrage und die lautet, welcher bekannten Persönlichkeit, tot oder lebendig, würdest du gerne mal 3 Fragen stellen und welche Fragen wären das?
Ich hätte ganz großes Interesse daran, mit Hannah Arendt zu sprechen. Weil die für mich irgendwie so dieses Thema Neugier, diesen intellektuellen Spieltrieb, aber auch Zivilcourage und klarstes Denken und Streitbarkeit und ganz viele andere Dinge irgendwie darstellt. Und ich würde ihr aber gar nicht unbedingt 3 Fragen stellen wollen. Ich würde einfach nur gerne ihr zuhören. Also ich glaube, das wäre einfach so, ich meine, gerade jetzt vor dem Hintergrund des Auseinanderfallens in Teilen des politischen und gesellschaftlichen Diskurses, würde ich natürlich ganz gerne ihre Beobachtung dazu haben, was sie da irgendwie als die treibenden Kräfte irgendwie darunter erachtet. Aber das wäre jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie quasi einen Fragekatalog hätte, sondern ich würde das Gespräch eigentlich viel lieber von ihr dann weitergeleitet wissen, weil sie so viel klüger ist als ich oder war. Ich würde quasi nur den Einstieg quasi haben wollen. Deswegen, ich schummel so ein bisschen, was eure Aufgabe
ist. Ja, angeht. Das tust du. Ich überlege gerade immer, ob ich dir die Pistole an den Kopf setzen soll, aber das ist ja remote wahnsinnig schwierig möglich. Deswegen.
Kannst du einfach eine 2. Persönlichkeit auspacken, Uta.
Ja, genau. Aussuchen. Gut, dann müssen wir dich vielleicht doch nochmal einladen und dann reden wir über Hannah Arendt und vielleicht, genau, da eröffnen sich auf jeden Fall nochmal ganz, ganz andere Themen, ne? Das hast du recht.
Ja, absolut.
Ja, schön. Absolut. Ja, vielen Dank, Alex.
Danke euch. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich vermisse euch.
Ja, wir auch.
Auch viele andere Kollegen bei der Lufthansa auch. Ich freue mich deswegen immer, wenn ich entweder mal wieder mit euch fliege oder euch persönlich treffe. Deswegen danke ich euch.
Wir danken dir. Und wir wünschen euch natürlich Erfolg. Und wir verlassen uns auch ein kleines Stück weit darauf, dass ihr ganz stark mithelft, die Welt zu retten.
Das machen wir gemeinsam.
Wir verfolgen dich.
Passt gut auf euch auf. Ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende.
Tschüss. Danke, wünschen wir dir auch. Tschüss. Ciao.
Ja, Dörte, das war Alex Schlaubitz mit der Next Group. Und Ja, was sagst du? Ich bin fasziniert, muss ich sagen, weil es einfach ein, finde ich, fast ein ganz neuer Weg ist, diese Themen anzugehen.
Einmal neuer Weg, aber ich habe auch wirklich im Laufe des Gesprächs Respekt bekommen, so weil es sich anhört wie the real next big thing, ja. Also wo spielt die Musik der Zukunft, ne? Und das habe ich total in diesem Gespräch gespürt.
Ja, definitiv. Also ich habe mich zwischendurch schon immer mal gefragt in den letzten Jahren, aber vor allen Dingen jetzt nach der Pandemie, weil ich immer denke, jetzt muss doch mal langsam die Menschheit zu irgendeinem Gedankensprung kommen. Also ne, wir haben überall Probleme, sei es das Thema Umwelt, die Kriege um uns herum, bestimmte Themen kriegen wir nicht in den Griff. Und irgendwas muss doch nochmal passieren, dass wir die Dinge einfach anders angehen, von einer anderen Perspektive aus begutachten. Und hier habe ich das Gefühl, könnte das wirklich gelingen.
Ja, und einer der Gedanken, die ich mitgenommen habe, ist diese 20%, ich beteilige mich selbst als derjenige, der es erarbeitet, bearbeitet, mit der Idee kommt und Menschen zusammenbringt, weil wirklich dieses Commitment nochmal ein komplett anderes ist, als wenn du nur als Beratung kommst und wieder gehst. Und das fand ich jetzt wirklich auch einen sehr spannenden Aspekt. Plus eben den, wo er gesagt hat, ja, zu uns kommen die Menschen auch, weil sie diesen Higher Purpose haben. Und das habe ich jetzt nicht das erste Mal gehört für Unternehmen, die auch wirklich nachhaltig arbeiten und die eben diesen Higher Purpose auch, auch haben.
Ja, das braucht es definitiv. Und du hast das richtige Wort genannt, also Commitment, also wirklich mit vollem Herzen und mit allem, was man hat, das einzusetzen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann sind da ja ganz andere Kräfte am Werk, ne? Dann entsteht da auch eine ganz andere Energie, um es mal ein bisschen esoterisch zu betrachten. Ich fand es sehr hoffnungsvoll, es stimmt mich hoffnungsvoll, sehr vielversprechend, sehr spannend. Und ich habe auch das Gefühl, dass da gute Leute am Werk sind und dass es dann auch wirklich gelingen kann. Also mal wieder ein sehr spannender Gesprächspartner. Super.
Total. Und was ich überzeugend fand, war auch tatsächlich, dass man damit auch Geld verdienen kann, ne? Und ja, das ist ja auch, wenn es sich dann verbinden lässt, der perfekte Match. Und ja, also Respekt, da ist er mittendrin in der Zukunft. Also super Stunde. Ich werde jetzt weiterdenken, was da so Spannendes draußen noch alles passiert und wo ich weiterlesen muss, um solche Dinge zu entdecken.
Das Thema ist unendlich.
Ja. Ist es, aber es ist toll. Es macht sehr viel Spaß.
Wunderbar. Prima, Dörte. Dann würde ich sagen, wie immer, bis zum nächsten Mal.
Danke, danke. Schönen Abend, Uta.
Tschüss.